Wie und wann ist es denn zu dieser ausführlichen Auseinandersetzung gekommen und kannst du deine Faszination für QAnon und die Mythen dahinter herleiten?
Ich habe einen Auftrag bekommen, im Rahmen von einer Konferenz ein Video zu machen für jugendschutz.net. Da ging es um rechte Propagandastrategien im Netz, aber ich konnte mir aussuchen, womit ich mich beschäftigen möchte. Und da lag ja nun schon ein ganzes Jahr, also fast ein ganzes Jahr, Corona-Pandemie und diverse Verschwörungserzählungskonglomerate hinter uns. Und dazu gehört ja auch QAnon, was sich so wahnsinnig verbreitet hat dieses Jahr. Und da ist es mir zuerst aufgefallen, seit Frühjahr, dass das mehr Raum nahm. Das kam auch vorher im deutschsprachigen Raum immer und wieder schon vor, aber war halt so eine obskure Angelegenheit. Und plötzlich drängte das als Erzählung oder als so Meta-Verschwörungserzählung mehr in den Vordergrund, in dem Maße wie in den Corona-Protesten auch die ganzen ReichsbürgerInnen und Souveränistinnen und sowas ein ganz exzellentes Rekrutierungsfeld gewittert haben und auch sehr aktiv waren in den einschlägigen Kanälen. Woher das eigentlich alles kam und so, das war noch so ein bisschen unterbelichtet und das wollte ich mir erstmal selber beibringen und dann anderen weitervermitteln. Und so ist es dann zu diesem Vortrag gekommen und zu dem Video, was daraus jetzt noch gerade entsteht.
Gab es in der Auseinandersetzung auch Dinge, die dich besonders gecatcht haben?
Also diese ganze Erzählung und auch Konstruktion von Rabbit Holes, auf die ich mit eingegangen bin, das ist was mich natürlich auch im Zuge von der Recherche voll erwischt hat. Das ist ja ein Phänomen, was jetzt nicht nur beschränkt ist auf QAnon oder Verschwörungserzählungen, sondern was, glaube ich, die meisten Leute kennen, die mehr Zeit im Internet verbringen, dass man so in ganz obskure Gegenden landet manchmal und nicht weiß, wie man da hingekommen ist und was man da gerade eigentlich anguckt. Wo man immer diese Ahnung hat, dass sich da noch viel mehr verbirgt von. Dass ich habe eine Woche in sehr seltsamen Bereichen verbracht, dort, wo es auch ein bisschen unangenehm wurde und ich überhaupt nicht mehr wusste, was stimmt denn jetzt, wer hat denn hier recht, was für Positionen haben die Leute überhaupt, wovon reden sie, welche Rolle spielt das ideologisch, wie hält das, hängt das alles zusammen. Das war ganz eindrückliche Erfahrung.
Ja, und würdest du denn auch sagen, dass von sogenannten oder diesem Phänomen Rabbit Hole vielleicht auch eine besondere Gefahr ausgeht und dass es da vielleicht auch ein bisschen mehr Aufklärung benötigt?
Also alle Gefahren, die man darüber erzählen könnte, gab es, glaube ich, vorher auch schon. Also der Prozess, den man da durchmachen kann, enthält halt Bereiche, die einerseits in allem eine Rolle spielen, was irgendwie mit Recherche zu tun hat oder vielleicht auch mit Denken. Also dass man versucht, Teile von Wirklichkeit, bestimmte Phänomene in Beziehung zueinander zu bringen und nachzuvollziehen und eine Geschichte zu konstruieren. Das kann ja die unterschiedlichsten Zwecke haben. Das ist per se jetzt nichts Schlimmes. Es ist auch zum Teil Bestandteil von künstlerischen Prozessen. Das ist halt jetzt digitalisiert und kann so in so Crowdsourcing-Formaten, also kollektiv eingesetzt werden. Und wenn du dann Leute hast, die steuern, das ergibt, glaube ich, diese Spielstruktur bei QAnon, dann kann es gefährlich werden, weil bestimmte Erzählungen oder Narrative gesetzt werden können und du kannst eine Menge Leute reinziehen und die so ein bisschen lenken damit und sie trotzdem die ganze Zeit in dem Gefühl lassen, sie entdecken die ganze Zeit etwas Neues und das, was sie entdecken, ist aber sozusagen kuratiert oder vorausgewählt. Und das ist natürlich ein unglaubliches politisches Einflusspotenzial, zu erklären, nachvollziehbar zu machen und ich glaube auch verstehbar zu machen, dass das was ist, was dir geschehen kann, aus dem du aber auch wieder rauskommst. Also dass das Gefühl, das Wahrheitsgefühl, das dich überkommen mag, eine gewisse Zeit lang irgendwo nicht bedeuten muss, dass das, was du jetzt gerade zur Kenntnis nimmst, tatsächlich auch wahr ist. Das, glaube ich, sollte zu einer Art von Medienkompetenz gehören, die man sich irgendwie aneignen kann oder die vermittelt werden kann. Vorher hat das weniger Leute betroffen. Das kann dir in einer Sekte genauso passieren, dass du da reingerätst und halt in so ein Glaubenssystem landest. Die Einstiegsschwellen sind, glaube ich, wesentlich niedriger geworden im digitalen Raum. Und die Erzählungen von Freunden oder Familienmitgliedern, die quasi Menschen, die ihnen nahe sind, dabei beobachten, wie sie so verloren gehen, sind häufiger geworden, habe ich den Eindruck. Und alle sind noch so, scheinen noch so ein bisschen ratlos, wie damit umgehen. Ich glaube, da lässt sich mehr lernen.
Gibt es denn da vielleicht irgendwie Dinge, die du Betroffenen, die dort vielleicht einen Weg wieder rausfinden wollen, mit auf den Weg geben kannst?
Das ist nicht mein Fachgebiet. Also wenn du an dem Punkt bist, dass du wieder raus willst, hast du das Wichtigste schon geschafft, glaube ich. An den zu kommen ist nicht leicht. Wenn man erstmal tief drin steckt in so einer Erzählung und sich darin auch ganz wohl fühlt, tritt der nicht unbedingt ein. Das ist, glaube ich, der gefährlichste Bereich. Das, was dich in der Regel, glaube ich, reinzieht und auch drin hält, sind neben dem Versprechen, jetzt die Wahrheit zu entdecken, vor allen Dingen die sozialen Räume. Das, was dir oft erzählt werden wird, wenn du in so Verschwörungsszenen abdriftest, ist, dass all deine Freunde, die dich nicht verstehen und die die ganze Zeit dagegen reden, dich eigentlich nicht wirklich mögen, kein Verständnis für dich haben und du jetzt hier bessere Freunde findest. Und wenn dir sowas erzählt wird, dann ist es gut, wenn deine Alarmglocken angehen, weil das sind Sektentechnologien. Das sind Versuche, dich zu isolieren von deinen vorherigen Beziehungen und behalte dich aufrecht, soweit es geht. Also so wichtig es ist, nicht vorschnell Menschen aufzugeben, die dir nahestehen, die in Verschwörungsideologien abdriften.
Das wäre jetzt auch quasi die erste oder die wichtigste Sache, die du vielleicht FreundInnen und Angehörigen mit auf den Weg geben würdest, denke ich.
Ja, diejenigen, die dir raushelfen aus sowas, sind die trotzdem noch persönlich mit dir reden können und die vielleicht nicht nachvollziehen, was du sagst, aber die dich als Mensch nicht aufgeben. So anstrengend es auch sein mag. Aber ich bin leider dafür, als jemand, der eher so Phänomene von der ästhetischen und prozeduralen Seite her anguckt, nicht unbedingt der Fachmensch.
Okay, dann gehen wir vielleicht nochmal ein Stück zurück zu deinem Fachgebiet, weil darum ging es ja auch in deinem Vortrag. Genau, da wollte ich dich nochmal fragen, ob du vielleicht nochmal ein paar Sätzen den Ursprung und die Entstehung von QAnon beschreiben kannst.
Es gibt eine offizielle Erzählung von QAnon, so eine Art Katechismus. Das ist 2017 im Herbst einen ersten Post gab, der dann später auch bestätigt wurde von dieser Figur Q, wo sie zum ersten Mal auf dem Imageboard 4chan angekündigt hat, etwas würde passieren, in dem Fall nämlich, dass Hillary Clinton ein paar Tage später verhaftet werden würde und daraufhin auch ganz viele andere demokratische PolitikerInnen, VertreterInnen der korrupten Eliten. Das ist nicht passiert, aber dieser Charakter, der damals noch nicht den Namen Q hatte, sondern erst erworben hat mit der Zeit, postete weiter so Ankündigungen und entwickelte einen Stil von Fragen und Anspielungen, die das Ganze zu so einem kleinen Agentendetektivspiel gemacht haben. So, was ist denn damit und was ist damit? Und hier gibt es noch das und das. Was ist der Zusammenhang? Fragt euch das. Und die Leute sind dann losgegangen und haben angefangen, sich das zu fragen. Das hatte am Anfang einen ziemlichen Spielcharakter, wie die meisten Sachen auf 4chan eher Spielcharakter haben, glaube ich. Und das wurde mit der Zeit halt einfach sehr groß und entwickelte so eine ganze eigene Community und einen Stil und diese Eigenschaft, andere Verschwörungsideologien in sich aufzunehmen und damit sehr viele Leute miteinander zu verbinden und am Schluss auch zu mobilisieren auf der Straße tatsächlich. In Deutschland haben wir das spätestens dann gemerkt, als die Leute auf die Ankündigung hin, Donald Trump würde in Berlin sein und jetzt würden wir alle befreit werden und der Weltfrieden würde uns hineinbrechen, auf die Stufen des Reichstags hochgewandert sind. Ja, das war ja dann groß in den Medien. Das war eine QAnon-Ankündigung.
Und was denkst du denn, hat die Bewegung für eine Rolle bei der Stürmung des Kapitols in den USA gespielt?
Nach dem, was ich mitbekommen habe, auch da bin ich jetzt schon qua Entfernung nicht unbedingt ein Experte dafür, es war eine Mischung. Also es waren sehr verschiedene Szenen dort, die sich getroffen haben. Da waren auf jeden Fall QAnon-Anhänger dabei. Man hat ja dann immer den Fotos ganz nach vorne geschoben, hier diesen Q-Schamanen mit seiner blöden Kopfbemalung und diesem Fell und diesem ganzen Zeug drumherum. Also das war so klassischer Q-Anhänger und da waren einige dort, die natürlich auch deswegen da waren, weil eine der zentralen Erzählungen von Q ist, dass wenn sauber gemacht wird, die Militärtribunale kommen, dann wird nicht lange gefackelt, dann kommen die Leute vor das Erschießungskommando. Also das ist die faschistische Fantasie, die da auch mit dahinter steht. Und dann ist, wir gehen jetzt rein und wir holen uns unser Haus zurück, was wir auch in Berlin vom Reichstag gesagt haben, natürlich der Moment, auf den man die ganze Zeit gewartet hat. Der Sturm. Es waren aber auch andere Gruppen da, Proud Boys, Neonazi-Milizen und sowas, von denen ich nicht glaube, dass die alle jetzt total abonniert sind auf diese Q-Erzählung. Es gibt auch größere Teile in der radikalen Rechten, die das total dämlich finden. Und alle Leute, die diesen Q-Kram glauben, für totale Spinner. Aber das hindert ja niemanden daran, trotzdem mit denen zusammen vielleicht mal einen Bürgerkrieg anzufangen. Warum nicht? Diejenigen, die dort festgestellt wurden, die sehr vorbereitet wirkten mit ihrer ganzen Panzerung und mit irgendwie sich dann besorgt hatten, was, womit man Leute fesseln kann und sowas. Das waren vielleicht nicht unbedingt die QAnon-AnhängerInnen, sondern eher die dort standen und dachten, wieso, wir machen jetzt Revolution, wir gehen da einfach rein und dann wird alles gut. Weil das ist so ungefähr das Level, auf dem QAnon funktioniert. Ich glaube, das war gar nicht so unähnlich zu dem, was in Berlin war mit Querdenken. Nur, dass da vielleicht zum Glück die ganz große Querdenken-Demo eben an der Siegessäule war und nicht so viele Leute gerade vom Reichstag waren bei der bei dieser Reichsbürgerversammlung von Rüdiger, von der aus dann der Strom, der angebliche Sturm auf den Reichstag losging. Wenn da viel mehr Leute drumherum gewesen wären, keine Ahnung, ob das noch eine ganz andere Dynamik gekriegt hätte, weil viele Leute laufen ja dann einfach auch nur erstmal mit, weil es ein erhebender Moment ist.
Was hast du denn in deiner Recherche über die Verbindung zu Querdenken und der deutschen Community herausgefunden? Also gibt es Verbindungen, Ähnlichkeiten? Wenn ja, welche siehst du denn da?
Eine ganz naheliegende Verbindung war natürlich zu dieser ganzen Anti-Impf-Propaganda, die es schon länger gibt. Damit konnte einerseits Querdenken reingreifen in Naturheil-ESO-Ökoszenen, die so einen Hang haben zu Verschwörungserzählungen, würde ich sagen, und die ja auch nie impfen wollen und so, weil das Ganze unnatürlich ist und so. Die konnten gut mobilisieren. In den Szenen konnte aber auch Q relativ gut mobilisieren.
Und was denkst du denn, wären erfolgreiche Mittel, um gegen QAnon vorzugehen? Also Twitter hat ja auch zuletzt 70.000 Accounts gesperrt. Denkst du, das ist sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ein großer Teil des Erfolges besteht ja darin, dass dieses seltsame Lab, was es am Anfang war, überhaupt erst von 4chan aus und dann von 8chan aus so gezielt Mainstreaming betrieben hat, also gezielt auf die Plattform gegangen ist, auf die sozialen Medien, auf YouTube, überall, um diese Inhalte weiter zu verbreiten. Wenn das nicht möglich ist, ist das halt auch eine viel kleinere Community und vor allen Dingen gibt es viel weniger organisch diesen Prozess des Verwässerns, der, glaube ich, sehr wichtig war für den Erfolg von QAnon, dass also die so Kernerzählungen, dass man nicht sofort ankommt mit den Militärtribunalen und mit den satanischen Sekten und dem Kinderblut abzapfen, sondern erstmal viel allgemeiner ist und dann die Leute langsam reinzieht. Das geht, glaube ich, nur, wenn du auch eine gestaffelte Infrastruktur hast, dass du erstmal irgendwie soft einsteigst, keine Ahnung, bei Instagram, bei irgendeinem Kanal oder sowas und dann allmählich, so weit, wie es dir angenehm ist, reingezogen wirst. Wenn es aber diese äußeren Layer gar nicht gibt, ist das auch viel schwieriger, weil dann musst du halt sehr härter im Nehmen sein, um dir das alles zu geben. Die wenigsten Leute wollen viel Zeit auf 4chan oder 8chan verbringen. Das ist ein total unangenehmer Ort, wenn man nicht in der Kultur drin steckt. Insofern, glaube ich, bringt dieses Deplatforming definitiv was.
Wie schätzt du denn die Gefahr ein, die von Trump ausgeht, wenn er nicht mehr im Amt ist? Denkst du, er wird sich als Weltführer oder irgendwie als Leader von QAnon irgendwie inszenieren und dadurch irgendwie weiter Schaden anrichten?
Es gibt eine fanatisch ergebene Menge von Leuten, die bereit wären, eine Menge zu tun, wenn er sagt, tut das. Das ist die Gefahr. Ob er das will oder tut, keine Ahnung.
Ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar sind auch in letzter Zeit immer wieder Stimmen lauter geworden, dass wir die ganze Bewegung oder diese Bewegungen, die einfach vielleicht ignorieren sollten, dass wir der ganzen Sache zu viel Aufmerksamkeit schenken und dass genauso auch über Trump, also dass dort einfach, dass es funktioniert, weil ihm so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil er so viel thematisiert und gesendet wird. Da wollte ich dich einfach mal fragen, was du darüber denkst. Denkst du vielleicht, wir schenken dem Thema auch einfach zu viel Aufmerksamkeit?
Ich glaube, dass es wichtig ist zu klären, wer ist eigentlich dieses Wir, was da gemeint ist. Trump hat enorm gut funktioniert, glaube ich, über diesen gigantischen Medienapparat, der über jedes Stöckchen gesprungen ist, was ihm hingehalten wurde. Egal, ob sie das jetzt gut fanden oder nicht, aber die haben die ganze Zeit Aufmerksamkeit für ihn produziert. So hat er überhaupt nur die Wahl gewonnen, indem er unfassbar viel mehr Presse-Coverage gekriegt hat als alle anderen Kandidaten. Da definitiv ja, aber es gibt ja auch noch andere Wirs, die jetzt nicht in großen Zeitungen oder Medien arbeiten. Weil das Blödeste, was du machen kannst, ist, deine politischen Feinde zu ignorieren. Das sollte man dann wiederum nicht. Vielleicht braucht es mehr Bewusstsein dafür, wo, wann, wie und zu welchem Zweck über Sachen gesprochen wird. Aber ich bin ja selber auch auf Twitter und kriege das da immer so ein bisschen mit. Und das Problem ist, wenn du auf so einer sozialen Plattform bist, dort Aufklärung zu betreiben, bedeutet natürlich automatisch immer auch, Aufmerksamkeit für bestimmte Dinge zu vergrößern. Das kannst du auf unterschiedliche Sachen machen. Also du kannst ja, dass man Accounts nicht retweetet, sondern das mit Screenshots macht, dass man die Leute nicht taggt dabei, sondern das sind ja alles Maßnahmen, die verhindern sollen, dass man dem Ziel von politischen Gegnern, nämlich Aufmerksamkeit zu sammeln, irgendwie entgegenwirkt und trotzdem darüber sprechen kann, was sie tun in der Öffentlichkeit. Das zusätzliche Problem ist aber, dass du immer in einer ökonomischen Struktur bist, nämlich in der Aufmerksamkeitsökonomie. Du tust das alles ja zwangsläufig immer auch für mehr Aufmerksamkeit. So funktionieren soziale Netzwerke. So, wenn ich dort Aufklärung betreibe, dann auch, damit mehr Leute sehen, was ich sage. Und das ist kann eine sehr verführerische Falle sein. Mache ich das, um andere Leute aufmerksam zu machen auf eine Gefahr? Oder bediene ich bestimmte Vorurteile, die es ja quasi in jeder politischen Szene gibt, für Beifall? Was tue ich da eigentlich gerade? Dafür die Aufmerksamkeit zu behalten, ist gar nicht so leicht. Das betrifft nicht nur Leute, die in Medien unterwegs sind, sondern eben auch sehr viel mehr in sozialen Medien, sagen wir mal. Nicht nur quasi in den klassischen Informationsmedien, sondern auf sozialen Medien unterwegs sind. Da muss man immer wieder checken, was mache ich da eigentlich gerade, was davon ist gut, was ist nicht. Ich habe gemerkt, dass ich im letzten Jahr über viele Sachen nicht mitgeredet habe und nicht mitreden wollte, weil ich dachte, ja, nee, nein, sozusagen, es geht so die ganze Zeit, geht diese Aufmerksamkeitsspirale hoch und man muss das nicht immer mitbedienen. Es ist auch nicht immer gut. Da die Zurückhaltung zu lernen und den Schmerz hinzunehmen, dass man dann ein paar Likes verpasst, ist, glaube ich, total heilsam.
Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für dieses Gespräch und hoffe, dass sich einige Leute diesen Vortrag auch nochmal reinziehen, weil der echt gut war.